Wir haben letzten Sonntag eine wunderschöne Botschaft gehört. Ich würde mal Sie herausfordern und bitten, mal sich stark zu erinnern, ob wir auf den Punkt kommen und sagen können, worüber haben wir denn die Botschaft gehört? Das gilt natürlich nicht für die Gäste, aber es können nicht alle Gäste hier sein. Ja. Sehr herrlich. Bei mir ist an manchen Stellen die Demenz sehr vorangeschritten, aber das kann ich noch, die Botschaft merken, ja. Und ich würde noch dieses Wort ein bisschen vervollständigen. Ich finde den Kerngedanken sehr gut. Er sagte, jeder von uns hat seinen eigenen Jesus. Aber es gilt nur der, so wie ihn die Bibel vorstellt und nur das, was die Bibel über Jesus sagt. Das hat mir sehr gut gefallen. Es ging um Glauben, es ging um Glaubensgehorsam. Und ich dachte mir, was für eine herrliche Vorbereitung für meinen Text heute Morgen. Ich finde, es passt sehr gut, dieser Zusammenhang. Ich möchte mal etwas herausfordern. Wenn wir einen Teig machen, wie viele Zutaten müssen es mindestens sein, damit uns ein Teig gelingt? Ich habe nicht gefragt, welche. Ich habe gefragt, wie viel mindestens müssen es sein, damit uns überhaupt ein Teig gelingt. Drei. Ich habe sehr lange gezögert, ob ich die Frage stellen durfte, ich bin auch auf drei gekommen. Ich habe sogar stark gegoogelt, ja, und ich habe immer wieder festgestellt, die weichen zwar voneinander ab, aber es sind immer drei. Es hängt ein bisschen vom Teig ab, ja. Es gibt Milch, Melch, Eier oder Wassermehl, Hefe oder Milch, Mehl, Butter, aber es sind immer drei. Und da haben wir immer gemerkt, dass das Mehl dabei immer in der Mitte steht und eigentlich so den Kern bildet. Also wir brauchen immer drei Zutaten, um einen guten Teig zu machen. Oder überhaupt um Teig zu machen. Wir haben meine Frau und ich, wir haben eine spezielle Erfahrung, was diesbezüglich angeht. Wo wir in den USA waren, wenn man da kein Englisch versteht, dann orientiert man sich wesentlich an den Preisen. Ja? Man übersetzt sich das Wort Mehl und dann guckt man, wo das dann steht. Und steht man fest, da gibt es so viele Sorten und man liest da nicht die Inhalte, die da drin sind, und dann orientiert man sich einfach nur den Preisen. Ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet. Wir haben uns einfach an den Preisen orientiert und dann haben wir festgestellt, jawohl, es gibt das günstigste und das größte Paket, das wird wohl unser sein. Ja? Und haben auch gemacht, auch gekauft, nach Hause gekommen, sagt meine Frau, du, jetzt will ich mal ein paar Pelmenis machen. Da denen, für die das nicht kennen, das sind Teigtaschen, die in Wasser gekocht werden. Naja, gut, und da hat meine Frau Pelmeni gemacht und ich weiß nicht, ich habe schon die Geschichte womöglich erzählt, viele lachen schon voraus, deswegen habe ich den Eindruck, die Geschichte ist bekannt. Aber jedenfalls, als die Teigtaschen fertig gekocht waren, waren sie das Doppelte groß, als sie in Wirklichkeit sind, also im nicht gekochten Zustand. Und da sagte meine Frau, da stimmt was nicht mit dem Mehl. Da hat sie noch ein bisschen mehr reingetan in den Teig, in der Hoffnung, es wird besser, aber das wurde überhaupt nur schlimmer. Bis wir herausgefunden haben, das war ein richtig intensives Studium für uns, ja, die gar kein Wort Englisch können und dann diese ganzen Zutaten, diese Ingredienten da gelesen haben, da ist irgendwo Soda mit bei. Und diese Mehlart ist für einen bestimmten Teig geeignet, aber nicht für Pelmeni. Und wir haben es immer mehr reingetan, aber es wurde immer größer und das schmeckt auch gar nicht. Also irgendwie, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht an den Kochkünsten meiner Frau gezweifelt, das ging gar nicht. Also ich wusste, die kann das, ich wusste nur, das stimmt was mit dem Mehl nicht. Jedenfalls, sie brauchen das. Und die Frage ist, Geschwister und Freunde, wie viel Zutat, wenn ich das so sagen darf, braucht unser Glauben, um reifen zu können? Auch unser Glauben braucht das. Auch der Glaube an Jesus Christus braucht mindestens drei Zutaten, um gelingen und reifen zu können. Das braucht er. Der Glaube hat unterschiedliche Ausprägungen. Und wir wissen das alles, wir haben heute Morgen gehört, es gibt Glauben, der ist ein Glauben der Begeisterung, da sind die Menschen begeistert drei Tage lang. Nach drei Tagen sind sie nicht mehr begeistert, da haben sie ganz andere Vorstellungen. Es gibt Glauben, der basiert auf im Wesentlichen auf der Meinung meines Umfeldes, was denkt mein Umfeld, das denke ich auch, das glaube ich auch, das übernehme ich auch. Es gibt Glauben der Eltern, das ist gewöhnlich so, wenn Kinder in christlichen Elternhaus aufwachsen, dann ist das bis zu einem gewissen Punkt der Glaube der Eltern, aber dann kommt ein Punkt, wo die Kinder sagen, jawohl, das ist nicht nur der Glaube meiner Eltern, sondern es ist mein persönlicher Glaube. Und dieser Übergang oft ist ein sehr schmerzvoller Übergang, dieses Abnabeln, dieses für sich persönlich für Wahrhalten, Das ist oft eine Herausforderung bei den Kindern. Die merken, wie die Eltern leben, die fangen an zu vergleichen, die gucken in die Gemeinde hinein und die stellen immer wieder fest oder Beobachtungen, manchmal gute, manchmal weniger gute, aber das ist ein Glaube, der erstmal der Eltern, aber dann irgendwann mal zu den eigenen Glauben wird, also persönliche Entscheidung nenne ich das, wo sich persönlich entschieden haben, das zu glauben, das für wahr halten. Und dann gibt es auch ein Glaube, das auf persönlichen Erfahrungen basiert. Persönliche Erfahrungen mit Gott, ja, wo wir Gott erfahren haben. Und dieser Glaube ist dann für uns auch unerschütterlich. Wir wissen, dass dieser Glaube zählt, der hält, der ist belastbar. Und wie schaffen wir es, dass unser Glaube aus der Begeisterung heraus in die persönliche Erfahrung hineinwächst? Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, dass das nicht nur ein Glaube so einen Aha-Effekt bekommt und sagt, jawohl, ich bin zufrieden, mir geht's gut, ich bin einfach begeistert, was ich heute von Christus oder von der Gemeinde gehört habe, sondern dass dieser Glaube dort hineinreicht, wo wir sagen, dieser Glaube ist der Glaube meiner persönlichen Erfahrung. Ja, ich weiß, an wen ich glaube. Wie schaffen wir das? Und welche Zutaten brauchen wir? Und der biblische Text, den wir heute gemeinsam lesen werden, der beantwortet genau das. Wir sind in der Reihe, also wir sind im Johannesevangelium und nun sind wir am Ende des vierten Kapitels und ich möchte diesen Text lesen. Drei Zutaten, ohne denen der Glaube nicht reifen kann. So lautet meine Predigt heute, drei Zutaten, ohne denen der Glaube nicht reifen kann. Das lehrt uns der Text heute Morgen. Ich lese diesen Text, Johannesevangelium Kapitel 4, ab Vers 43 bis Vers 54. Aber nach zwei Tagen ging er von dort weiter nach Galiläa. Es geht um Jesus. Denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahm ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam damals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienste des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu helfen. Denn er war todkrank und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und während er hinabging, begegnete ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Soweit der Text. Drei Zutaten, ohne denen der Glaube nicht reifen kann. Bevor wir zu diesen Zutaten kommen, möchte ich erst einmal auf das Umfeld des Textes kommen. Es ist natürlich ein großes Buch und das für viele von uns ist das eine Herausforderung, sich in diesem Buch zu orientieren. Das Johannesevangelium ist sehr einfach strukturiert. Immer wenn es um ein Fest geht, könnt ihr euch merken, ist immer ein neuer Beginn oder ein Ende. Das lesen wir zum Beispiel, das könnt ihr, wenn ihr eure Bibel aufschlägt, dann lesen Sie zum Beispiel im Kapitel 2, Vers 13, und das Passafest der Juden war nah. Es beginnt ein neuer Abschnitt in diesem Johannesevangelium. Und unser Text, in dem wir heute sind, das ist das Ende von diesem zweiten Teil. Und der fünfte Kapitel beginnt genau mit dem gleichen Text. Da steht, danach war ein Fest der Juden. Und somit sind wir am Ende eines neuen Kapitels, aber auch zugleich vor der Pforte des einen dritten Kapitels im Johannesevangelium. Im zweiten Abschnitt des Johannesevangeliums, das im zweiten Kapitel beginnt, geht es im Wesentlichen darum, das ist die erste Reise nach Jerusalem von unserem Herrn, und das ist der Messias, ist der Geber. Er ist der Geber. Und am Ende werden wir gucken, er ist der Geber der Theologie, er ist der Geber des Heils, er ist der Geber der Genesung. Und die Frage wird beantwortet, wie bringt der Messias Menschen dazu, dass sie glauben? Das ist der wesentliche Abschnitt dieses Abschnittes. Und unser Text heute beendet diesen Abschnitt. Und wenn wir diesen Text studieren, dann können wir im Hinterkopf beachten oder behalten, dass der Jesus uns zeigt, wie er Menschen zum Glauben bringt oder unterweist. Und das Umfeld dieses Textes ist dahingehend sehr interessant, weil er mit einem Hinweis aufhört. Das ist das zweite Zeichen, das Jesus tat in Galiläa. Das ist das zweite Zeichen. Und wir merken am Ende unserer Predigt, werden wir merken, dass es nur ein anderes Zeichen gab. Und dazwischen gab es keine Zeichen mehr. Das hat eine Bedeutung. Aber nun zu diesen Menschen. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 43, er ging wieder nach Galiläa. Und wenn wir vom Kapitel 2 anfangen, so war er in Jerusalem, das ist ziemlich unten im Süden. Und dann ging er im Kapitel 4 durch Samarien, da hat er mit der Frau am Brunnen gesprochen. Und um nach Galiläa zu kommen, also in der Mitte Samarien, um nach Galiläa zu kommen, müsste man durch Samarien reisen. Und jetzt ist er in Galiläa, oder er ist nach Galiläa eingetreten. Und hier steht im Kapitel, in Vers 45, als er nun nach Galiläa kam, nahm der Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Also es waren Menschen gewesen, die schwer begeistert von dem waren, was sie von Jesus in Jerusalem gelernt haben. Was hat Jesus in Jerusalem gemacht? Das lesen wir im Kapitel 3. Er hat den Tempel gereinigt und bei dieser Tempelreinigung hat er gezeigt, dass das wahre Opfer, das von Gott gewünscht ist, ist nicht das, was er da bringt, sondern ich bin der Messias. Ich bin das wahre Opfer und ich werde auch eines Tages dort geopfert werden. Und diese Menschen haben dort alles gesehen und jetzt begegnen diese Menschen in Galiläa und sie haben von ihm schon etliche Erfahrungen mit ihm gemacht und jetzt stehen sie da, sagt uns die Bibel, als sie in Galiläa kamen, nahmen sie die Galiläa auf, alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hat. Ich dachte, das ist doch eine gute Eigenschaft zu lernen. Wenn Menschen von uns Gutes erleben, dann nehmen sie uns auch gerne auf. Und Jesus war wirklich hier gerne aufgenommen worden, denn sie haben ihn ganz gut beim Feste kennengelernt. Denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und das war wahrscheinlich auch ihre erste Begegnung. Wir wissen nicht, woher dieser Mann, der königliche Beamte, seinen Glauben hatte. Er hat ja einen Glauben, sonst hätte er nicht zu Jesus gesandt oder selbst zu Jesus gekommen. Er muss ja irgendwo den Glauben gehabt haben. Entweder waren das die Menschen, die ihm das erzählt haben, oder war er selbst zum Fest runtergekommen. Aber irgendwo hat er seine erste Begegnung gehabt. Irgendwo musste er von Jesus spitz bekommen haben. Irgendwo musste dieser Mensch von Jesus gehört haben. Und wenn wir vom königlichen Beamten lesen, dann müssen wir verstehen, er hat es auch nicht leicht gehabt. Denn sein König, dem er gedient hatte, das war ein Mensch, den Johannes den Täufer enthauptet hat. Ja, es war ein richtiger Frauenheld. Er hat eine Ehe gebrochen, eine andere begonnen. Und Jesus hat gesagt, dieser Fuchs, ja, also die Beurteilung, die Jesus zu ihm gibt, ist auch nicht die beste. So, und dieser Mann steht in diesem Dienst dieses Königes. Und das Umfeld, das dieser Mensch erlebt, ist nicht so einfach. Und aus diesem Umfeld heraus, ja, dieser Mensch, dieser königliche Beamte, aus diesem Umfeld heraus, aus diesen Umständen, wird er mit einem Problem herausgerissen, und zwar die Not seines Sohnes. Sein Sohn liegt im Sterben und das bewegt ihn plötzlich, den irdischen König zu verlassen und einen himmlischen König zu suchen. Das ist der Grund, warum er sich überhaupt auf den Weg macht, den Sohn seines Sohnes. Und so dachte ich mir, welche Umstände bewegen uns, wenn wir unsere gewohnte, eine sehr gut eingerichtete Atmosphäre verlassen und uns Richtung himmlischen König bewegen. Was bewegt sie, Gott zu suchen? Dieser Mann war bewegt dadurch, dass er eine Not hatte. Sein Sohn lag im Sterben und er musste handeln. Und ich glaube, da werdet ihr meinen Glauben teilen, der Mensch hatte kein Problem mit Geld. Ich glaube, der Mensch hätte kein Problem, einen besten Arzt aufzusuchen und auch den gut zu bezahlen. Aber dieser Mensch entscheidet sich für ganz anderen. Er glaubt, dass Jesus da ist, er hat gehört, er kommt von Kapernaum, das heißt, er kommt Jesus entgegen, circa 50 Kilometer runter und sagt, komm mal Jesus und heile meinen Sohn, es ist notwendig. Und das ist erstmal ein Zeichen seines Glaubens. Er glaubt, dass er Jesus heilen kann. Er glaubt, dass er helfen kann. Und das ist schon mal ein Glaube, der sehr bemerkenswert ist. Wir würden schon froh sein, wenn Menschen heute in unserem Land oder überhaupt grundsätzlich in Menschen würden diesen Glauben Gott schenken und sagen, ich glaube, dass Gott Wunder wirkt. Wir wären schon echt froh. Wir wären echt dankbar, wenn wir solche Menschen begegnen würden, wenn unsere Mitbürger und unsere Kollegen und unsere Nachbarn, unsere Politiker den Glauben aufbringen würden und sagen, du weißt du, ich glaube, dass Gott Wunder tut. Ich glaube, dass Gott meinem Sohn oder meiner Tochter oder meiner Not helfen kann. Dieser Mensch hatte diesen Glauben. Ja, dieser Glaube war vorhanden. Er glaubte fest daran, dass Jesus helfen kann. Und weil er glaubte, hat er sich auf den Weg gemacht. Er hat sich auf den Weg gemacht aus einer gemütlichen Atmosphäre hinab, 50 Kilometer runter zu Jesus entgegen, sagt, komm Herr Jesus. Ja, er schickt auch keine anderen Leute und sagt hier, als war ein Mann im Dienste des Königs, dessen Sohn lag krank. Dieser hörte, dass Jesus aus Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn. Also es war ihm wichtig, er hätte auch einen Diener schicken können, aber er kam selber persönlich und bittet ihn, herunterzukommen. Und das ist ein sehr bemerkenswerter Glaube für mich persönlich. Ich glaube, wir würden auch mit staunen und sagen, gut gemacht, echt gut gemacht. Ja? Jesus entgegenzutreten, das schaffen heute wenige Menschen. Und Hand aufs Herz legen, dann werden wir merken, dass auch wir das manchmal nicht schaffen. Ja? Wirklich aus der Problematik heraus, Jesus entgegenzutreten. Dieser Mann tut's. Der Glaube ist vorhanden, aber er ist noch nicht ganz verstanden. Er glaubt, dass Jesus helfen kann. Aber dieser Glaube hat ein Problem, der ist an Wunder gebunden. Ja? Und da sagt ihm Jesus eindeutig hier, komm und hilf meinem Sohn. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und das ist die Beurteilung Jesu Christi über den Glauben von diesem Mann. Ich habe mich gefragt, wie würde meine Beurteilung ausfallen, wenn Gott mir eine ausstellen würde? Ja, wie würde das ausfallen? Ich tue mir manchmal richtig schwer, das vorzustellen. Aber wenn Gott mal unserem Glauben eine Beurteilung ausstellen würde, so ein Zeugnis quasi, wie würde er ausfallen? So, aber der Glaube dieses Mannes, der war fest überzeugt, Jesus kann es. Und eigentlich müsste doch Jesus schon zufrieden sein, dass der Glaube überhaupt gegenwärtig ist. Aber Jesus ist damit nicht zufrieden, sondern er möchte mit ihm in seinem Herzen etwas erreichen. Und das, was er erreichen möchte, er möchte, dass sein Glaube reift. Und zwar weg von der Wunder hin zum Wort Gottes. Um zu reifen, braucht der Glauben das Wort Gottes. Jesus spricht zu ihm. Da lesen wir Vers 50, das ist wohl der Schlüsselvers, in dem alle Ereignisse abspielen. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Das ist das Wort, das Gott zu ihm spricht. Er sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Und der ist nicht, wir müssen uns mal aus unserer Realität mal rausreißen. Da gibt es kein WhatsApp und kein Instagram und dergleichen, wo man eben mal chatten kann und sagen kann, jo, lebt er oder lebt er nicht. Sondern der Mann ist 50 Kilometer von zu Hause entfernt und der braucht Stunden, um sich dessen zu vergewissern, ob das, was Jesus sagt, wahr ist. Es gibt keine Chance zwischendurch. Der Glaube wird nicht einfacher, Geschwister, wenn wir Jesus sehen. Der Glaube wird nicht einfacher, wenn wir Jesus sehen. Wir denken ja immer, dass der Glaube einfacher wäre, wenn Jesus hier wäre. Der Glaube wird nicht einfacher, wenn wir Jesus sehen. Das ist nicht so. Der persönliche Glaube beginnt mit dem Wort Gottes. Und die Bibel sagt, es gibt keinen Glauben ohne die Bibel. Es gibt das. Jesus wird später selber im Kapitel 5 ganz am Ende sagen, ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn er Moses glaubte, so glaubt ihr auch mir. Also er sagt, Freunde, ihr habt schon das Wort von Mose, das eigentlich mein Wort ist, schon lange gehabt. Aber ihr glaubt der Schrift nicht. Und weil ihr der Schrift nicht glaubt, glaubt ihr auch mir nicht. Geschwister, das ist ein fataler Schluss, den die Menschen hier zulassen. Sie glauben, wenn Jesus stehen würde, würde ich ihm glauben. Aber Jesus sagt, wenn wir der Bibel nicht glauben, so glauben wir Jesus nicht. Das ist die Denkweise von Jesus. Und das ist sehr eindeutig. Er hat von mir geschrieben, wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben, sagt Jesus etwas später oder am Ende des 5. Kapitels. Es gibt nur ein Glauben auf das Wort und nicht auf das Wunder. Und das ist das, was wir lernen können heute. Wenn unser Glaube da ist, wenn unser Glaube reifen soll, wenn unser Glaube uns voranbringen kann in unserem Leben, dann ist das nicht ein Glaube auf das Wunder, sondern ein Glaube auf das Wort Christi. Und das ist ausschlaggebend. Es gibt nur einen Glauben. Und dieser Mensch, dieser reiche Beamte, der hatte das nötig zu verstehen. Er hat es nötig zu verstehen, dass nicht die Gegenwart Jesu so entscheidend war, sondern dass seine Herzenseinstellung der Schlüssel war dafür, zu verstehen, es geht nicht um die Gegenwart Jesu, es geht um sein Wort. Und wenn wir das uns anwenden können, dann kann ich euch sagen, die Bibel lehrt uns, der Glaube reift nicht durch Wunder. Der reift nicht durch Wunder. Das hört sich jetzt merkwürdig an, da sagen, was? Ja, das ist genau das, was Jesus von ihm verlangen möchte. Er möchte sagen, okay, du bist zu mir gekommen, weil du glaubst, dass ich deinem Sohn helfen kann. Ich möchte dir etwas mitteilen, ich möchte deinen Glauben reifen lassen und ich möchte dir sagen, dein Sohn lebt. Geh. Und eigentlich hat dieser Mann erwartet, er kommt jetzt mit, macht dann irgendeine Zeremonie, macht ein großes Fest daraus, irgendeine Aufstand, macht dann eine richtige Bekanntmachung, ja, Jesus macht mein Kind gesund. Und dann würde es richtig dann in königlichem Palast publik werden, gar nichts von. Jesus sagt zu ihm, dein Sohn lebt. Und das ist das ganz einzige Wort, was dieser Mann zu glauben hatte. Und ich glaube, dass dieses Wort auch, dieses oder ähnliches Wort auch uns heute gilt. Wir haben das gleiche Wort Jesu. Und es ist unsere Frage, ob wir unseren Glauben dran binden oder nicht. Wunder wecken Begeisterung und zeigen uns eine andere Realität. Und wisst ihr, ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht. Wenn ihr eure Bibel habt, dann schlagt mal bitte Johannes 20, 30, das kann man sehr gut merken. Das ist der Schlüsselvers von Johannes Evangelium. Ja, also das ist der Vers, der uns hilft, das zu verstehen. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist der Schlüsselvers von Johannes Evangelium, der kann man gut merken. Aber was Jesus hier will, er will, dass der Reife, dass der Glaube dieses Mannes, dieses Beamten, reift. Und zu reifen braucht der Glaube das Wort Gottes. Welche Wunder hat der Mensch erlebt oder verlangt, als er aus dem Garten Eden ging? Darf ich mal, dass ihr mir diese Antwort mal gibt. Als der erste Mensch aus dem Garten Eden ging, welche Wunder hat er verlangt oder erlebt? Warum war der erste Mensch so willig, plötzlich zu sagen, ich gehe hier raus? Gott hat gesagt, iss von diesem Baum nicht. Und sobald ihr essen werdet, werdet ihr sterben. Da kam der Widersacher, der Teufel, und sagt, ach, alles Quatsch. Da passiert nichts. Und da standen zwei Wörter, die Wahrheit und die Lüge, die Worte Gottes und die Worte des Teufels. Und hat der Mensch, der erste Mensch, irgendein Wunder verlangt, eine Autorität, eine Beweisführung, irgendwas dergleichen, damit der Teufel sich autorisieren möchte, dass er wohl höher ist wie Gott, hat er es verlangt? Überhaupt nicht. Er hat es einfach geglaubt. Warum, liebe Freunde und Geschwister, warum verlangen wir von Gott ein Wunder oder ein Zeichen, dass er sich autorisieren sollte, wenn es darum geht, unseren Glauben an sein Wort zu binden? Warum verlangen wir dann plötzlich das? Findet ihr nicht, dass das ein bisschen unfair ist? Wie verlangen Gott in unseren Lebensentscheidungen, dass er möchte bitte Zeichen tun, Wunder tun, damit ich ihm meinen Glauben schenke? Aber wir haben auch keinen Glauben geschenkt, als wir aus dem Garten Eden gegangen sind. Haben wir auch nicht gemacht. Wir haben die Gegenwart Gottes ohne Wunder verlassen und verlangen Wunder, um diese wieder zu betreten. Und das ist falsch. Es gibt nichts anderes als das Wort Gottes. Das gleiche Wort, was im Garten Eden gegolten hat, so auch jetzt. Jesus sagt zu ihm, geh, dein Kind lebt. Und diese wenigen Worte haben dem Mann gereicht, um was zu tun? Um zu vertrauen. Um zu reifen braucht der Glaube das Vertrauen in das Wort Gottes. Wir brauchen erstmal Gottes Wort, aber wir brauchen das Vertrauen da rein. Glauben bedeutet, sich darauf einlassen. Und ihr könnt ihr vielleicht mir sagen, ach, das habe ich gar nicht, ich kann mich überhaupt nicht verlassen. Ich muss alles in meiner Hand halten. Ich bin ein Mensch, der eigentlich unter Kontrolle alles hält. Ja, ich muss das, sonst das sieht man am besten, wenn so Feste ablaufen, Hochzeiten, Taufen, so, ne, da muss man bis ins letzte Glied alles kontrollieren, weil man sich gar nicht verlassen kann, ob das auch wirklich gemacht wird. Aber ich glaube, dass das nicht so ist. Wir alle Menschen haben diesen Glauben. Wir steigen in ein Taxi in einem fremden Land und vertrauen darauf, dass dieser Menschen dorthin führt, wo wir hier bestellt haben. Als Beispiel. Wir fragen nicht, wo er herkommt, was er glaubt. Wir fragen nicht, was er im Sinn hat. Wir fragen nicht, wie seine Familie aussieht, was er erlebt hat. Wir steigen ein, bezahlen den und vertrauen darauf, dass er uns dahin bringt, wo wir bestellt haben. Wir steigen in einen Flieger und vertrauen, dass er uns dorthin fliegt, wo wir ihn bestellt haben. Wir vertrauen. Und glauben Sie mir, ich bin mir ganz sicher, dass es in diesem Saal wahrscheinlich nur wenige sind, die erklären können, wie ein Flieger funktioniert. Und trotzdem steigen wir da ein, weil wir wissen, das funktioniert. Wir vertrauen dem Navi. Ja? Wir steigen ein, dem Adresse und folgen und fahren. Und wir vertrauen darauf. Manchmal irrt das Ding, aber wir vertrauen. Oder wir vertrauen den Rezepten. Das tun wir auch. Wir hinterfragen auch nicht, wenn jemand behauptet, der Stein wäre 50 Millionen Jahre alt. Ja, 50 Millionen Jahre alt. Wir glauben einfach. Ich habe meinen Kollegen hinterfragt, sage ich, ihr habt den stärkeren Glauben wie ich. Sage ich, wenn ihr glaubt, dass das Ding 50 Millionen Jahre alt ist, dass den Glauben, das, den bewundere ich. Ja? Also um so einen Quatsch zu glauben, muss man schon echt starken Glauben haben. Aber das tun wir. Wir hinterfragen das auch gar nicht. Ihr Glauben muss nun in das Wort Gottes gesetzt werden. Ich muss mich auf das Wort einlassen. Das hat der Mann getan. Ihr sagt natürlich, er hat keine andere Wahl, aber wir ja auch nicht. Er hat sich auf das Wort eingelassen. Er hat gesagt, okay, wenn du sagst, mein Sohn lebt, ich glaube dir. Ich lasse mich auf diesen Glauben ein. Bin bereit, diesem Glauben zu folgen. Ich will mich darauf einlassen und darum geht es. Es geht gar nicht so sehr um die Fähigkeit, kann ich oder kann ich nicht oder ob ich will. Will ich Gott vertrauen? Und wenn ich mit Menschen rede, dann frage ich manchmal diesen Satz. Wenn ich heute in der Lage wäre, das bin ich nicht, aber wenn ich in der Lage wäre, dir alle deine Fragen zu vollster Zufriedenheit zu beantworten, dann stell dir mal vor, alle deine Fragen zu vollster Zufriedenheit beantworte ich dir. Wärst du bereit, an Jesus Christus zu glauben? Bevor ich den Satz zu Ende gebracht habe, kommt der Satz Nein. Das heißt, sehen Sie, es kommt gar nicht an Ihr Vermögen, sondern an Ihren Willen. Sie wollen gar nicht glauben. Und das ist eigentlich der entscheidende Grund. Wir wollen gar nicht glauben, Geschwister. Wir wollen nicht glauben. Wisst ihr, wie funktioniert das praktisch? Ich hatte einmal einen Arbeitgeber gewechselt und hatte dort über 100 Überstunden. Und dann habe ich gefragt, wie sieht es aus, ob ich da mit der Auszahlung rechnen darf. Und dann wurde mir gesagt, nein, dafür kommt kein Geld. Ja, dann könnt ihr euch wahrscheinlich mitfühlen, was so eine Ansage mit einem macht. Ja? Enttäuschung erstmal, man hat gearbeitet, man war von der Familie weg, man ist auch auf das Geld angewiesen. Es ist ja nicht so, dass man zu Hause 10.000 hat und dann, ja gut, 1.000 weniger, 1.000 mehr ist nicht schlimm. Ja? Und dann denkt man, so, jetzt gehe ich zum Anwalt. Hätte ich auch das Recht gehabt? Und irgendwann sagte mir, das tust du nicht. Und dann habe ich einen Bruder aufgesucht, einen Ältesten, und habe gesagt, du sag mal, was würdest du machen? Gib mir mal einen Tipp. Und der hat mir dann einfach Texte gelesen und hat mir seine Erfahrung geteilt und sagt, vertraue Gott. Ich kann dir nicht versprechen, dass das funktioniert. Aber vertraue Gott, dass Gott das machen wird. Bete und vertraue. Und ich muss euch sagen, mit knirschenden Zähnen habe ich das gemacht. Ich habe einfach Gott vertraut und gesagt, Herr, ich möchte dir sagen, ich vertraue, dass du das irgendwie richten wirst. Und das Geld kam. 6 Jahre später fahre ich mit einem jungen Mann, der mit meinem Sohn zusammen Hockey spielt, in unserem Auto und erzählt mir, dass er letzten Tag heute gearbeitet hat, an dem wir fahren. Und dieser junge Mann erzählt mir, der hat übrigens heute Taufe, dieser junge Mann in Detmold. Und er erzählt mir, dass er seinen Arbeitgeber gewechselt hat. Und sage ich, alles gut bei dir auf der Arbeit, verlässt du Freunde oder Feinde? Und sagt er, nee, ich bin mit allen klar, nur mit einem Menschen bin ich nicht klar. Wie kommst du? Ja, er hat mein Fahrrad kaputt gemacht und jetzt hält er mich schon über Wochen und Monate hin und will nicht bezahlen. Ja, sage ich, und was hast du jetzt vor? Ja, ich habe so einen dicken Hals und so und dieser Mann ist Christ. Und dann sage ich, habe ich das angehört, sage ich, du, ich kann ja nur von mir erzählen. Und habe ich ihm meinen Tipp gegeben. Sag ich, weißt du was, du hast morgen den letzten Tag. Ach so, so war das. Morgen hat er den letzten Tag, er wollte Brötchen ausgeben. Sag ich, da gehst du hin zu diesem Menschen und sagst du, danke, dass ich mit dir gearbeitet habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gott segne Sie. Es tut mir schrecklich leid, dass Sie meiner Bitte nicht entsprochen haben. Ja, das tut mir weh, aber ich wünsche euch alles Gute für euer Leben. Und dann lass das bei Gott sein, wie Gott das machen wird. Und dann hat er das gemacht und dann schreibt er meinem Sohn, am nächsten Tag hat er ihm das ganze Geld überwiesen. Das ist Vertrauen auf das Wort Gottes. Ja? Das ist Vertrauen. Man verlässt sich auf das Wort Gottes. Man betet und verlässt sich auf das Wort Gottes. Man verlässt sich darauf, dass Gott es richten wird, dass Gott es lenken wird. Als unser Sohn ins Ausland ging, da mussten wir auch Vertrauen lernen. Da kann man nicht mehr überwachen oder sonst was. Und dann lesen wir die Bibel zu Hause und dann spricht Gott zu uns tröstende Worte. Und wir erfahren einen Trost und sagt, macht euch keine Sorge, es wird gut laufen. Gott spricht zu uns durch die Bibel. Und da kann man loslassen und sagen, okay Herr, wir lernen jetzt Vertrauen. Wir lernen Vertrauen, dass du eingreifen wirst, dass du lenken wirst. Freunde, wo ist der Fall, wo wir das heute lernen müssen? Auf Gottes Wort zu vertrauen. Kann es sein, dass Gott schon längst zu uns spricht? Kann es sein, dass Gott längst in meine Lebenssituation hineinspricht und längst Mut zuspricht und Trost spricht und so? Und wir klammern uns immer noch in diesem Ungewissen fest. Wo, an welchem Punkt ist das der Punkt, dass wir sagen, ich lasse los? Ich beginne Gott zu vertrauen. Dieser Mensch hätte auch genauso stehen bleiben können, er hätte gesagt, du kommst jetzt mit, Herr Jesus. Ich will, dass du mein Haus besuchst, ich will, dass du mir zeigst, wie die Heilung funktioniert. Ich will das sehen. Aber dieser königliche Beamte, der selbst viele Menschen unter sich hatte, aber auch einer, der viele Gesetzgeber hatte, über sie wahrscheinlich, der dreht sich weg und geht. Und er hat vertraut. Das ist die zweite Zutat, die unser Glaube braucht. Das Wort Gottes und Vertrauen in dieses Wort. Und das Dritte, was wir hier lesen, er ist gehorsam. Um zu reifen, braucht der Glaube Gehorsam. Und er ging hin, steht da. Ja, er war gehorsam. Und wir lesen sogar, dass er richtig entspannt war. Er kam am nächsten Tag an. Er war richtig entspannt, das ist 50 Kilometer gewesen. Ja, die Not war immer noch real. Wir dürfen nicht vergessen, er war unterwegs. Und er hat es ja nicht gesehen. Er hat erst gesehen, dass der Glaube an Jesus Christus ihn nicht enttäuscht hat, als er zu Hause war. Aber den ganzen Weg dahin, bis zu Jesus Christus, bis nach Hause, bis zu seinem Sohn, war die Not real. Er hatte im Ungewissen gelebt. Und dieser Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber hat ihm einen Glaubensgehorsam und zugleich auch eine Glaubensruhe gebracht. Erster Gehorsam bringt Ruhe in unser Herz und Leben hinein. Die Ruhe, die kommt nicht einfach, wenn ich nur glaube und vertraue, sondern wenn ich auch befolge. Da kommt Ruhe hinein. Der Glaubensgehorsam bringt Glaubensruhe. Und das ist auch der Grund, warum wir oft so unruhig sind in unserem Leben. Ja, wenn unsere Kinder verreisen, weil wir nicht vertrauen können, dass unser Herr ein besserer Papa ist, wie ich es bin. Das habe ich meinem Sohn gesagt am Flughafen. Sage ich, Junge, jetzt musst du wissen, dass ich weiß, dass es einen besseren Papa gibt wie ich. Und das ist unser himmlischer Vater. Er geht mit dir mit, ich bleibe hier und er geht mit dir mit. Das ist Glaubensruhe. Erst wenn wir gehorchen, folgen Erfahrungen. Warum haben wir keine Glaubenserfahrungen? Weil wir unseren Glauben nicht Folge leisten. Wenn wir gehorchen, folgen Erfahrungen. Dieser Mensch hat die Erfahrung gehabt, als er erst gegangen ist. Das Vertrauen und Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes bringen Segnungen für das ganze Umfeld. Lesen wir bitte Vers 53, da steht, da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Somit merken wir, dass unser Glaubensgehorsam auch ein Segen ist für die, mit denen ich lebe. Wenn sie ihren Glauben leben und gehorchen, und euer Glaube wächst und gedeiht und reift, dann haben auch die Menschen, die mit euch leben, einen Segen davon. Das ist so. Und selbst wenn diese Menschen ganz bewusst von Jesus Christus nichts wissen wollen, möchte ich ihnen sagen, dass sie trotzdem einen Segen haben. Vertrauen Sie darauf. Wenn Sie Christus vertrauen, bleibt das für die Umgebung, wird das für die Umgebung ein Plus. Wie unterschiedlich war der Glaube, als er zu Jesus kam und als er von Jesus ging? Hat sich diesem Glauben was geändert? Das ist nicht der gleiche Mensch gewesen. Nicht die Gegenwart Jesu ist entscheidend, sondern sein Wort. Und das hat er verstanden. Jesus ist der Geber des Heils. Das hat er auch verstanden. Und Jesus will, dass wir ihn erfahren und nicht nur von ihm wissen. Als er zu Jesus kam, wusste er, es gibt einen Jesus. Als er von Jesus ging, hat er ihn erfahren. Und das ist das Entscheidende, Geschwister. Ich wünsche Ihnen, dass wir wirklich zu der Erfahrung des Glaubens kommen. dass wir rückblickend sagen können, der Glaube an Jesus Christus hat mich nicht enttäuscht. Er hat mich geführt. Ich habe meinen Glauben, mein Vertrauen da reingelegt. Damit unser Leben Gestalt annimmt, brauchen wir diesen Gehorsam. Einfach gehen. Ja. Also wenn ich meinen Kollegen auf Arbeit erzähle, wie wir ausgereist sind nach Amerika mit 75 Euro auf dem Konto und 500 Euro in der Hand, die zeigen mir alle einen Vogel. Das hat mit Vernunft nichts zu tun. Und drei Kinder im Gepäck. Hat das auch nicht. Das hat mit Vernunft nichts zu tun. Das war nur so, dass Gott die Türen aufgemacht hat und das haben wir als Familie gespürt. Und ich habe einmal gesagt, der hat nicht die Tür aufgemacht, der hat hinten geschoben. Weil wahrscheinlich so ein ängstlicher Typ wie ich niemals da reingehen würde. Und wenn wir jetzt den Text lesen und betrachten zwischen Kapitel 2, Vers 1 und 4, 54, wir lesen dort zweimal. Das erste Wunder war in Kana Galiläa, das war das Wasser zu Wein. Und das zweite Wunder, das war was? Das war die Rettung des Sohnes des königlichen Beamtes. Die bilden den Rahmen vom Dienst Jesu und zeigen die Betonung in seinem Dienst durch das Wort. Sein Dienst ist durch das Wort. Diese Texte sind da, um zu zeigen, dass Jesus durch das Wort Gottes die Menschen erreicht, nicht durch Wunder. Er sagt etwas und erreicht mit diesem Wort die Menschen. Ein Theologe bekam seine Antworten. Das lesen wir bei Nikodemus. Eine enttäuschte Frau bekam ihren Glauben und sie hat sogar ausgerufen, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Und dann lesen wir hier weiter von einem königlichen Beamten, der bekam seinen Sohn wieder. Wenn wir was von Jesus bekommen wollen, müssen wir uns auf sein Wort einlassen. Das ist die Lernkurve. Mensch sagt, zeige mir die Wunder, dann glaube ich. Und Jesus sagt, glaube erst, dann siehst du es. Das ist der Unterschied. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir heute uns mit ganzem Herzen daran binden können, an sein Wort. Ich glaube an Jesus Christus als meinen persönlichen Heiland. Und in diesem Glaube ist die Kindschaft beruht. Oder beruht in diesem Glaube der Kindschaft. Ich glaube an Herrn Jesus Christus und vertraue mich seiner an. Das ist die Jüngerschaft. Deswegen gibt es viele Christen, die sind Kinder Gottes, aber die sind lange nicht seine Jünger. Die wandern auch gar nicht mit Gott. Die können Kinder Gottes sein, aber die sind schon vom Glaubens, die sind schon vom Alter her längst erwachsen. Aber von ihrem Verhalten und von ihren Verhaltensmustern, von ihrer Denkweise sind sie noch Kinder. Das erkennt man zum Beispiel daran, wie Menschen manchmal abfällig über Gemeinden reden, über das Leib Christi. Die haben nicht begriffen, was Leib Christi bedeutet. Ja, wir sind ja Christen alle wundersam. Hier und dort und ne, wir haben alle einen Knacks weg. Aber wir reden über Gemeinde Jesu Christi so abfällig und begreifen nicht, dass es ein Leib ist. Warum sind heute so viele Menschen enttäuscht vom Glauben, vor der Kirche oder von Christen? Warum sind wir das? Ich glaube, da gibt es ein paar mögliche Ursachen. Die erste Ursache ist, dass ein unzureichender Umgang mit dem Wort Gottes. Das zweite ist, ich vertraue mit diesem Wort überhaupt nicht an oder wenig an. Ich leiste auch kein Gehorsam. Wisst ihr, wir wollen eine große Theologie haben. Ne? Die Theologie, wenn man über Theologie predigen würde heute Morgen, da würde man sagen, in der Bibel gibt es nur vier Zeitalter, wo es Wunder vorkommen. Mose, Elia, Jesus, Offenbarung. Sonst wären sie nirgendwo gefunden. Das wäre Theologie. Aber für das praktische Leben bedeutet das, dass ich das, was ich verstanden habe, auch in meinem Leben umsetze. Ich habe keine guten Beispiele oder keine guten Vorbilder vielleicht. Vielleicht ist das der Grund. Oder ich praktiziere bewusst Ungerechtigkeit. Oder ich erlebe Ungerechtigkeit. Und diese Ungerechtigkeit, die sie erleben, vielleicht zwingt sie dazu, den Glauben nicht mehr zu sehen. Oder von diesem Glauben enttäuscht zu sein. Unser Glaube ist wie der Teig. Es braucht die richtigen Zutaten. Und die Zutaten sagt uns das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes, das ist das, was Jesus sagt. Das ist das Vertrauen in sein Wort. Und das ist das Gehorsam in sein Wort. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus an unserem Glauben arbeitet. Er möchte nicht nur, dass wir von ihm wissen, sondern dass wir ihn erleben. Das ist Wunsch von unserem Herrn. Und so wünsche ich euch, liebe Gemeinde, genau das. Ich wünsche euch reichlich Erfahrung mit unserem Herrn. Irgendwas in der stillen Zeit wird Gott Ihnen offenbaren. Irgendwas. Lassen Sie sich auf dieses Wort ein. Und erleben Sie ihn, dass Sie nicht enttäuscht werden. Sie werden nicht enttäuscht. Sie werden womöglich von mir enttäuscht. Wahrscheinlich von irgendeinem Kirchendiener. Das kann passieren. Aber Sie werden nicht vom Christus enttäuscht. Und manchmal ist es so, dass die Enttäuschung, die wir in den Menschen haben, uns daran hindern, Christus zu sehen. Ich möchte euch heute Morgen zurufen, lasst uns das wirklich festhalten. Das Wort Gottes, das Vertrauen und Gehorsam sind die drei Zutaten, ohne denen mein Glaube nicht wachsen wird. Es wird nicht reifen. Wir können Theologie studiert haben, wir können alles wissen, wir können Bibel auswendig können. Das macht keinen Sinn, wenn wir uns darauf nicht einlassen. Wenn das in unserem Leben nie ausgelebt wird. Und so möchte ich, dass Sie vielleicht heute, wenn Sie nach Hause gehen, genau wie diese königliche Beamte, das Jesu Wort hören und sagen, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Geh nach Hause, es gibt einen Trost für dich. Geh nach Hause, hab keine Angst. Geh nach Hause, es gibt für dich eine Lösung. Geh nach Hause, dein Mann wird gesund. Geh nach Hause, Menschen, die um dich herum sind, sehen deine Treue zu Christus. Sie werden es nicht schaffen, dich von ihm wegzubringen. Geh nach Hause und sei getrost, Christus sieht dich. Es gibt immer ein Wort Christi, das unser Herz erreicht. Und wenn dieses Wort uns erreicht hat, dann lass uns heute Nachmittag beten oder Vormittag beten, dass wir vertrauen können und dem gehorchen können. Das ist eine Übung. Das ist eine Übung. Das ist nicht von heute auf gleich. Das muss geübt werden. Und das übe ich, das üben wir als Gemeinde im privaten, persönlichen Leben. Und das wollen wir tun. Ich hoffe, dass Jesus Christus zu uns spricht und sagt, geh nach Hause, ich sorge für dich. Verlassen Sie sich auf dieses Wort. Sie brauchen keine Wunder. Und Jesus muss nie da sein. Er kann ein Wort sprechen, das wird funktionieren. Verlassen Sie sich darauf. Erklären Sie heute Ihrem Herzen, ich will daran glauben. Und wenn Sie das gemacht haben, dann tun Sie es auch. Dann werden Sie sehen, es bringt Segen. Es wird eine Erfahrung sein, Erfahrung des Glaubens. Und diese Erfahrung können Sie nachher Ihren Kindern erzählen und sagen, Gott hat mich nicht enttäuscht, als ich mich auf ihn eingelassen habe. Und so wünsche ich mir, dass wir eines Tages uns mitteilen, diese Glaubenserfahrung, Erfahrung, die wir mit Gott erlebt haben, wo wir gespürt haben, wie er uns genommen hat, uns Wege gelenkt hat. Das ist das, was uns ermutigt und was uns trägt. Und wenn wir keine Erfahrung des Glaubens haben, dann bedeutet es, dass wir es nicht ausleben. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir mit ihm leben und nicht nur von ihm wissen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, danke, dass dein Wort Leben bringt und dass du gerne möchtest, dass wir dich verstehen und dir glauben. Herr Jesus, wir beten heute zusammen als Gemeinde, dass du unser Herzen daran erquickst, dass wir dein Wort vertrauen lernen und folgen lernen. Wir möchten, dass unser Leben reich wird an Erfahrungen mit dir, reich wird an Ruhe mit dir. Herr, wir beten, dass wir in dieser Woche, in der anstehenden Woche, in dieser Woche der Karwoche, dass wir lernen, dir zu vertrauen, in kleinen, auch in großen Dingen. Dir zu vertrauen, wenn es darum geht, eine Arbeit zu schreiben, und dir zu vertrauen, wenn es darum geht, Kinder in deiner Hand zu lassen. Das sind deine Kinder und wir sind deine Kinder, Vater, und wir wissen, dass du das machen wirst. Wir wollen lernen, dir zu vertrauen. Es gibt keinen anderen Gott. Wohin sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens und an dich glauben wir. Amen.